Wer mal in diesen Naturschutzparks in Amerika war, der weiß, da gibt's dann auch richtige Eingänge und Ausgänge. Das ist nicht so, als wenn wir bei uns in den Wald gehen. Mit Schranken und mit Wärtern und mit Leuten, die das halt beaufsichtigen und alles. Und am Ende diesen Parks, wo man wieder rausgeht, wird man aufgefordert, ein Feedback zu diesem Park zu geben. Und ihr seht ja, wie es da ausschaut. Ich möchte euch mal einige dieser Feedbacks vorlesen, die dort Leute gegeben haben. Bitte baut keine Pfade, die bergauf gehen. Zu viele Mücken, Käfer und Spinnen. Bitte sprühen Sie das Gebiet ein, damit es kein Ungeziefer gibt. Bitte die Pfade asphaltieren und Sessellifte bauen, damit man die Aussicht vom Gipfel genießen kann. Alles wahre Kommentare, nicht irgendwo. Ja? Zu viele Wölfe in der Gegend, die mich nicht schlafen ließen. Bitte beseitigen Sie diese lästigen Tiere. Ein Reh kam in mein Lager und hat meine Konserven gestohlen. Ich bitte gerne um Wiedergutmachung. Rolltreppen werden bei den steileren Stücken angebracht. Am Ende des Pfades wäre ein McDonald's schön. In den Bergen sind zu viele Steine. Man könnte meinen, man ist in einer Komödie, ne? Was zeigt uns das Feedback dieser Leute? Eigentlich zeigt es, dass sie gar keine Ahnung haben, was Wildnis ist. Die sind einfach falsch, genau. Ja. Sie wollen etwas, das angenehm ist, sie wollen etwas Komfortables, aber sie wollen eigentlich nicht wirklich die wilde Natur, die ja so schön sein kann, okay? Warum bringe ich dieses Beispiel? Weil ich glaube, dass es heutzutage auch viele Menschen gibt, die überhaupt nicht mehr wissen, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Die überhaupt nicht mehr wissen, was es bedeutet, ein Jünger Jesus zu sein. Das sind Christen, die nach ihrem Verständnis leben, die ein bestimmtes Verständnis von Jesus haben, und wenn es unbequem ist, dann will man Rolltreppen bauen. Ob es angebracht ist oder nicht. Mein Thema heute ist Jüngerschaft und was sie für uns bedeutet. Es gibt einen russischen Kabarettisten, der Jakob Smirnov, und der erzählt, als er das erste Mal nach Amerika kam, da war er erstaunt über so viel Instant-Produkte. Oder gab's Milchpulver, nur ein bisschen Wasser dazu, schon hat man Milch. Es gab Orangensaftpulver, ein bisschen Wasser dazu, oh, man hat Orangensaft. Eines Tages hat er Babypulver gesehen. Da hat er gedacht, oh, ein bisschen Wasser dazu, und jetzt haben wir ein Baby. Und ich glaube, viele Christen denken auch ein bisschen Taufwasser dazu und man hat einen Christen. Aber das ist es nicht. Christsein ist fast wie so ein Leben in der Wildnis. Wunderschön, aber keiner hat gesagt, dass es ohne Anstrengung geht. Oder wem hat man, als er in die Gemeinde eingetreten ist, gesagt, es gibt Rolltreppen und McDonald's? Nee, die Herausforderung war eine ganz andere. Und ich möchte am Anfang die Frage stellen, sind wir Christen oder sind wir Jünger? Was bedeutet es, ein Jünger Jesus zu sein? Das Wort Jünger wird im Neuen Testament 298 Mal genannt. Das Wort Christen
dreimal.
Es ist ein Unterschied. Okay. Habe ich 289 gesagt? 269. Ich korrigiere mich. Wenn ihr nachlest, nicht, dass ihr sagt, ich verkündige euch was Falsches. Der Begriff Jüngerschaft ist ja für uns irgendwie, wie soll ich mich ausdrücken, altmodisch. Das kennen wir so nicht mehr irgendwo, ja? Er wird in unserer heutigen Zeit kaum noch angewendet. Man kennt es vielleicht noch so aus Kampfsportarten, da gibt es den Meister und seinen Jünger. Da kennt man das noch. Und ansonsten kennen wir es natürlich aus der Bibel. Immer wieder. Das war schon Mose und Josua, da wurde schon das erste Mal davon gesprochen, dass es ein Jünger war, ja? Jünger bedeutet ein überzeugter Anhänger einer Person oder einer Sache. Wenn wir sagen, wir sind Christen, dann sagen wir damit ja nichts anderes aus, dass wir an das christliche Evangelium glauben. Wenn wir sagen, wir sind Jünger, dann sagen wir damit aus, wir sind überzeugte Anhänger dieser Sache. Und ich denke, das ist ein riesengroßer Unterschied, ob wir da wirklich überzeugt sind und Anhänger sind. Die Hauptessenz von Jüngerschaft liegt bei mir, wenn ich das so auseinandersetze, auf dem Fokus Beziehung. Du kannst kein Jünger sein, ohne Beziehung zu leben. Ich lese den Bibelvers aus Matthäus 28, 16. Ganz bekannt kennt ihr eigentlich alle. Die 11 Jünger, warum 11? Judas war nicht mehr dabei, gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel, ob er es wäre. Es war ja nach der Auferstehung. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das einzige Imperativ, was wir hier lesen, ist, macht Jünger. Das ist richtig ein Befehl. Dieses Taufen, dieses Gehen, dieses Lehren, das sind eher Tätigkeiten, die hier aufgezählt werden. Aber hier im Mittelpunkt all dieser Botschaften, und es waren die letzten Worte Jesus, bevor er aufgenommen wurde, gegen Himmel. Im Mittelpunkt dieser letzten Worte steht Macht zu Jünger. Nun wissen wir, letzte Worte haben oft eine tiefe Bedeutung. Wenn es zum Ende geht, dann spricht man nicht mehr Oberflächliches. Dann spricht man das, was einem wirklich auf dem Herzen liegt. Und für Jesus waren das die letzten Worte. Nun, er ist nicht gestorben, er ist zum Vater aufgefahren in Himmel. Aber ich bin sicher, er wollte uns das hinterlassen, was ihm wichtig ist. Wie mache ich denn nun Jünger? Ich denke, das geht in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, ich bin selbst ein Jünger. Und die andere ist, ich mache zu Jüngern. Und nun schauen wir uns doch mal an, was muss ich denn machen, um selbst ein Jünger zu sein? Wer folgt Jesus nach? Oh, ich bin in guter Gesellschaft, Halleluja. Aber wollen wir uns doch mal alle, auch ich, die Frage stellen, wirklich? Die Menschenmenge ist Jesus nachgelaufen, weil er cool war. Er hat ihre Probleme gelöst, er hat ihre Krankheiten geheilt, er hat sie mit Essbaren versorgt. Jesus war quasi ihr Problemlöser. Und ich glaube, dass wir auch heute noch beobachten können, dass wir manchmal einem Jesus hinterherlaufen, der unser Problemlöser ist. Und ich bin so dankbar, dass es ist. Aber wenn wir das rein auf diesen Punkt, auf diesen Fokus konzentrieren, ist das zu wenig. Jesus möchte ja nicht nur unser Problemlöser sein. Und dann entdecken wir im Neuen Testament Bibelstellen, da waren die Menschen nicht mehr bereit, diesen einen Schritt auch noch mitzugehen. Wir entdecken den reichen jungen Mann, der sagt, was muss ich denn tun, um dir nachzufolgen? Ja, geh hin, verkauf alles, gib's den Armen und dann folg mir nach. Zu viel. Und es mag in deinem und in meinem Leben Punkte geben, die wir noch nicht bereit sind, loszulassen. Wo wir sagen, ja, ich folge Jesus, aber da regiere ich selbst. Ja, wir sind ja lange genug Christen. Und keiner von uns sagt es so deutlich. Aber wir tun es manchmal. Darf Jesus unser Vorbild sein, wenn es um Zeit geht? Folg ich ihm nach, wenn es darum geht, mal eine Nacht durchzubeten? Neues Testament ist voll, dass er es getan hat. Wann habe ich das letzte Mal eine Nacht durchgebetet? Ich war erschrocken. Das ist über 25 Jahre her. Damals habe ich viele Nächte durchgebetet. Ich muss sagen, ich bin erschrocken. So lange ist das her. Wow! Ich habe gedacht, mein Gebetsleben ist in Ordnung. Aber das ist doch noch was anderes. Jesus hat uns dieses Vorbild gegeben. Ja? So. Wie schaut's aus? Ist Jesus König und Herrscher? Ist er mein Vorbild? Folge ich ihm nach? Wenn es um den Zehnten geht. Oder sage ich, naja, Jesus, ich weiß schon, was ich gebe, brauchst mir nicht reinreden. Seien wir doch mal ganz ehrlich, was bedeutet Nachfolge? Da macht einer was vor und ich mach's nach. Was hat Jesus denn uns alles gegeben? Hat alles aufgegeben. Alles. Und wir geben manchmal so wenig auf. Ist Jesus uns deswegen böse? Ist er sauer auf uns? Will er uns deswegen nicht mehr haben? Nein, wir sind Christen. Aber er möchte uns so gerne zu Jüngern machen. Er ist nicht böse auf uns, wenn wir Dinge nicht tun. Aber er möchte so gerne mehr von uns, weil er uns so sehr liebt. Wollen wir uns doch einmal das Anforderungsprofil eines Jüngers betrachten. Jesus muss zum Beispiel wichtiger sein als die Familie. Ja, ist Jesus denn familienfeindlich? Nö, absolut nicht. Aber wenn wir Luther mal schauen mit seiner kräftigen Wortwahl, er sagt ganz klar, wer seine Familie nicht hasst, kann Jesus nicht nachfolgen. Er meint nun Luther wirklich, ich muss dich hassen, bist meine Frau, aber ich hasse dich. Nein, das meint Luther ganz bestimmt nicht, sondern es heißt ganz einfach, sie muss weniger wichtig sein. Das heißt, wer ist am wichtigsten? Jesus. Und wenn meine Frau sagt, Gerhard, wollen wir das so machen, aber ich im Wort Gottes lese, dass Jesus es anders machen würde, dann kann ich meiner Frau folgen, weil sie ja meine Frau ist und ich keinen Streit will und vielleicht ein paar Streicheleinheiten brauche, oder ich kann Jesus folgen. Das ist so einfach und doch so schwer. was wahre Jüngerschaft bedeutet. Welchen Stellenwert hat Jesus in meinem Leben? Ich weiß nicht, ob ihr von dieser neuen Art Seelsorge gehört habt, die nennt sich Sozu. Sozu. Habt ihr mal gehört, ja? Ich habe mich jetzt erst so ein bisschen angefangen, damit zu beschäftigen. Und habe mal hinterfragt, wie läuft das denn ab? Was ist denn da anders oder so? Und dann hat man mir Folgendes erklärt. Ich habe das noch nicht persönlich durchgezogen, aber ich habe es mir erklären lassen. Wenn ich was Falsches erkläre, du es kennst, bitte korrigier mich. Es geht gar nicht darum, dass ich meine Probleme auf den Tisch packe und ein anderer in mein Leben reinspricht und ich das annehme oder nicht. Es geht darum, dass mich ein anderer in die Gegenwart Gottes führt und ich Gott frage, was sagst du zu mir? Es geht also darum, in erster Linie meine Gottesbeziehung aufzubauen und dann zu hören, was sagst du denn zu der einen oder anderen Sache in meinem Leben? Und mich hat es erst ein bisschen irritiert. Ich sage, ja, okay, gut, Gottesbeziehung, ich weiß, dass Gott mich liebt und dass er mich umarmt und dass ich auf seinem Schoß sitzen darf. Alles klar, wie soll ich aber über diese Sachen mitmenschliche Probleme lösen? Als Beispiel. Doch, kann ich. Wenn nämlich ich weiß, wie Gott über mich denkt, ja, was passiert dann in mir? Dann bin ich ein Stück sein Nachfolger. Es fällt mir leicht, ihm zu folgen und damit fällt es mir auch leicht, meinen Nächsten anzunehmen. Wunderschöne Geschichte. Das Zweite, was so im Anforderungsprofil eines Jüngers ist, das ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Naja, was heißt denn, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Dass wir gar nicht mehr auf Besserung hoffen und sagen, so ist das halt. Und nehmen wir mal an, dein Chef und drückt dich ständig und du sagst, na ja, Jesus sagt, ich muss mein Kreuz auf mich nehmen, also halte ich jetzt tapfer durch und ich suche mir keine andere Stelle, das wäre ja davonlaufen. Nee, das heißt das nicht. Das heißt ganz was anderes. Es heißt, tot zu sein für uns selbst. Nicht mehr mein Recht durchzusetzen, nicht mehr auf das zu bestehen, was ich denke, wie ich leben sollte, sondern tot zu sein. Mein Vater hat das immer so köstlich dargestellt. Er hat sich einmal im Gottesdienst auf die Erde gelegt, mache ich jetzt nicht, und hat gesagt, stellt euch vor, ich wäre tot. Dann könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Ihr könnt auf mir herumtrampeln, ihr könnt mich anspucken, es interessiert mich nicht mehr. Ich bin tot. Ich fand das so greifbar. Wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, wenn ich gestorben bin, bin ich tot. Dann heißt es, es geht nicht mehr um mich. Lass die anderen sein, wie sie wollen. Und Jüngerschaft bedeutet auch manchmal, dass ich tot bin. Ich würde gerne anders. Und sehe im Vorbild, Jesu, mach's nicht. Oh, da wurde dir Unrecht getan. Aber wie? Und dann auch noch jemand aus der Gemeinde. Also, jetzt ziehen wir vor den Kadi. Was sagt uns das Wort Gottes? Macht es nicht. Ja, bin ich Jünger? Oder bin ich Christ? Ja, da fängt es an, uns herauszufordern. Ich lese mal ein paar Bibelstellen. Galater 2, Vers 20. Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ist das erschreckend oder erfreuend? Wenn ich nicht mehr lebe, könnte ich im ersten Augenblick sagen, es ist erschreckend. Nein, Christus lebt in mir, das ist Freude. Halleluja, Christus lebt in mir. Und noch schöner, wenn der Guido das auch sieht, dass Christus in mir lebt. Galater 5, Vers 24. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, also wir alle, ihr habt alle die Hand gehoben, ja, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. haben wir zu früh die Hand gehoben? Oder wir lesen Galater 6, Vers 14. Ich aber will sonst nichts vorweisen als allein das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus und mich mit nichts anderen rühmen. Weil er am Kreuz gestorben ist, ist für mich die Welt gekreuzigt und ich bin gekreuzigt für die Welt. Das geht unendlich stark in die Richtung heilig. Und vor dem Begriff heilig erschrecken wir manchmal. Weil das ist irgendwo zu groß für uns. Ich möchte euch einen Satz heute einhämmern. Wenn ihr aus der ganzen Predigt nur diesen einen Satz mit nach Hause nehmt, macht ihr mich glücklich. Gestorben zu sein bedeutet, wirklich frei zu sein. Gestorben zu sein bedeutet, wirklich frei zu sein. Warum sollen wir denn überhaupt Jünger von Jesus sein? Zweiter Korinther 5, Vers 15 beantwortet uns das. Er ist für uns gestorben, damit wir nun nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferweckt worden ist. Deswegen sollen wir Jünger sein, damit wir für ihn leben. Ist es uns bewusst, dass Jesus nicht nur seinen Beitrag geleistet hat, sondern mehr als das ewige Leben gegeben hat. Er ist für uns gestorben, für das ewige Leben. Aber er ist uns auch ein Vorbild geworden, damit wir überhaupt leben können. Was wir Menschen oft Leben nennen, ist doch eigentlich ein Vagabundieren. Gebunden, verzweifelt, in Ängsten. Und Jesus ist gekommen, um uns von all dem freizusetzen. Und er gibt uns als Vorbild sein Leben. Sind wir denn bereit, unsere Wünsche für ihn zu lassen, damit wir sein Leben in uns aufnehmen können? Und wenn du diese Frage heute mit Ja beantwortest, ja, ich bin bereit, mich wieder, obwohl ich es vielleicht schon 10-mal gemacht habe in meinem Leben, auf den Altar Gottes zu legen und zu sagen, nimm mein Leben neu. Nimm es heute und jetzt neu. Dann bin ich auch bereit, so zu leben, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, dass andere mir nachfolgen wollen. Und jetzt fängst du an, Jünger zu machen. Weil du bereit bist, ein Jünger zu sein. Fängst du an, Jünger zu machen. Musst du auf die Bibelschule gehen, um Jünger zu machen? Nö. Musst du jeden Tag 3 Stunden in der Bibel lesen, um Jünger zu machen? Nö. Es reicht, wenn du eine Klitzekleinigkeit mehr weißt von Jesus als der andere. Das kannst du nämlich sagen. Und dann machst du Jünger. In dieser Kleinigkeit. Und jetzt kommt die Gnade, weil du ja auch Jünger bist. Jetzt lernst du die nächste Kleinigkeit und die gibst du weiter. Von Kleinigkeit zu Kleinigkeit.
Und wir brauchen gar nicht groß denken und sagen, oh, das überfordert uns, oh, andere zu Jüngern zu machen, das ist doch kompliziert.
Ja, manchmal ist es kompliziert, weil wir mit Menschen zu tun haben, okay. Aber es ist gar nicht so kompliziert, wie wir denken. Wie ich schon sagte, es geht um Beziehung. Ja, doch. Da fängt es an, kompliziert zu werden. Weil Beziehung heißt ja auch Nähe und heißt, der andere darf auch in mein Leben reinschauen. Ja, ist ja nicht schlimm, weil du hast ja vorher entschieden, dass du ein Jünger Jesu bist. Und dann dürfen andere in dein Leben reinschauen. Müssen wir fehlerfrei sein? Nee. Ich glaube gerade das, dass wir auch lernen, mit unseren Fehlern umzugehen und mit beiden Beinen auf dieser Welt stehen, macht uns überhaupt erst dazu fähig, andere zu jüngern. Denn die sehen, ich darf Jesus nachfolgen, auch wenn ich nicht perfekt bin. Das ist doch schön. Ich zeige, Jesus nimmt mich an, auch als Versager. Ich zeige, bring nicht erst Leistung, damit Jesus dich annimmt, sondern folg ihm einfach nach. Und dann werde sein Jünger und er fängt an, dich zu verändern und zu verwandeln. Die Essenz von allen ist wirklich Beziehung. Und das Schöne ist, ich habe in meinem Leben gemerkt und du vielleicht auch, je mehr ich höre, je mehr kann ich weitergeben. Und das ist so schön. Ich darf es fließen lassen. Das ist Jüngerschaft. Nur kannst du Jüngerschaft nicht ohne Zeit leben. Und das ist die Herausforderung. Investiere ich Zeit in meinen Nächsten? Mir hat mal jemand gesagt, ich fand das erst komisch, weil der für mich ein Heiliger war, hat er gesagt, wenn du mal jemand brauchst, mit dem du ein Bierchen trinken kannst, ruf mich an. Erst Jahre später ist mir das mal aufgefallen. Er hat sich auf meine Ebene gestellt. Er war nicht der, oh, wenn du mal jemand brauchst, mit dem du eine Nacht durchbeten kannst, ruf mich an. Er hat gesagt, komm, wenn du jemand brauchst, wo du dich einfach mal nur fallen lassen kannst, ausquatschen, und wenn's beim Bierchen ist, dann lass uns das machen. Und das ist ja das Dilemma, das Jesus in seiner Lebzeit mit den Pharisäern hatte. Die wollten alles heilig machen und er ist zu den Sündern und zu den Huren gegangen. Und die haben gesagt, kann man doch nicht hingehen. Geht doch gar nicht. Doch, ich darf in der Beziehung zu meinem Nächsten so sein, wie ich bin. Und ich darf den anderen so annehmen, wie er ist. Die Pharisäer haben einmal von Jesus gesagt, könnt ihr nachlesen in Lukas 12. Alle Welt läuft ihm nach. Warum ist ihm denn alle Welt nachgelaufen? Weil er sich gekümmert hat. Das Herz von Jesus ist ein Herz des Kümmerns. Und soll ich dir eins sagen, wenn dein Herz ein Herz des Kümmerns ist, hast du ein Herz von Jesus. Und es ist auch einfach, sich um den anderen zu kümmern. Wollen wir Nachfolger sein? Interessant ist, dass die Welt gedacht hat, nachdem sie ihn gekreuzigt hat, ja nun ist das Kapitel zu Ende. Aber was ist passiert? Seine Jünger haben angefangen, sich zu investieren in andere. Und diese Bewegung ist gewachsen wie nichts Gutes. Zack, 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 zack. Und wächst auch heute noch ganz rasant und ganz schnell. Ja, sagst du, aber ich habe die Zeit nicht. Ich weiß, dass in unserer heutigen Gesellschaft oft Zeit das größte Problem ist. Wir sind in der Regel wohlversorgt. Das heißt, wir haben zumindest das, dass wir ausreichend zu essen haben, uns neue Kleidung kaufen können, und auch ein Dach über dem Kopf haben. Wir haben viele Jahrzehnte keinen Krieg mehr, brauchen nicht davonlaufen. Ich denke, wir können wirklich sagen, wir sind versorgt. Das ist also kein Problem mehr für uns. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr von uns fordert. Und da ist wirklich Zeit ein Problem. Wie oft komme ich abends von der Arbeit nach Hause, 4 Überstunden oder so, und kann mich einfach nur noch hinschmeißen und sagen, Beine hoch. Ja? Das ist unser Beitrag vielleicht, Zeit zu geben. Aber wenn du Zeit gibst, merkst du etwas, dass du es wiederbekommst, dass Gott deine Zeit segne, dass du mit deiner Arbeit, ob das Hausarbeit, ob das im Beruf ist oder sonst irgendetwas, was du gerade lernen willst, schneller fertig wirst. Und du merkst plötzlich, du investierst Zeit in den anderen und Gott schenkt dir diese Zeit wieder und zurück. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass Gott uns auch nicht darauf auffordert, dass wir in unserem Leben 112.000 Kontakte haben. Ich glaube, Jesus würde es reichen, wenn jeder von uns sich in 2 Menschen investiert. Ja, sagst du, das traue ich mir noch zu. 2 hört sich gut an. Wer traut sich zu, sich in 2 Menschen zu investieren? Das ist nicht viel. Das trauen wir uns zu. Soll ich euch sagen, was dabei rauskommt? Kennt ihr die Geschichte, wie das Schachbrett erfunden wurde? Da war der weise Mann und der hat das Schachbrett erfunden und zu seinem Herrscher gebracht. Und der Herrscher war so begeistert von diesem Spiel, dass er gesagt hat, du kannst dir was wünschen. Wünsch dir alles, was du willst. Ich bin reich, ich habe alles, wünsch dir was. Es ist so toll. Und er hat gesagt, darf ich eine Nacht drüber schlafen? Am nächsten Tag kam der Mann wieder und hat gesagt, ich wünsche mir, dass du mir ein Reiskorn gibst. Ein Reiskorn. Da sagt der König, was ist denn ein Reiskorn? Du hättest dir alles von mir wünschen können, ein Reiskorn. Er sagte dann, gib mir 2 Reiskörner. Ja, 2 Reiskörner. Er sagte dann, gib mir auf das erste Feld vom Schachfeld ein Reiskorn und auf das zweite 2 und auf das dritte 3, 4 und auf das vierte 8. Und dann gibst du mir halt die ersten 8 Felder. Und der König hat gedacht, er will ihn testen. Sagt, du weißt gar nicht, wie reich ich bin. Ich gebe dir eine Verdoppelung für jedes Schachfeld. Da sagt er, gut, wenn du mir das geben willst. Sagt der König, kannst im Tor warten, ich weise meine Jünger an, dass sie dir den Reis bringen. Und dieser weise Mann ist ins Tor gegangen und hat gewartet. Am Abend fragte der König seine Diener, hat er da schon seinen Reis gekriegt? Und die Diener ganz betreten, Wie? Ich habe doch Befehl gegeben, dass ihr denen den Reis gebt. König, wir haben nicht so viel. Wie, was? Ich habe doch Reis genug in meinen Scheunen. Da kamen die Hofmathematiker und haben gesagt, lieber König, so viel Reis gibt's auf der ganzen Welt nicht. Was? Wie? Er sagte, wir haben uns ausgerechnet, dieser Mann hat Anspruch wegen deinem Wort auf 18 Quadrillionen 446 Trilliarden 744 Trillionen 73 Milliarden 709 Millionen 551.615 Reiskörner. 64 Mal eine Verdoppelung. 2. Pia hat sich auch gemeldet bei 2. 2. Und die 2 verdoppeln sich wieder. Und wieder. Und wieder. So machen wir Jünger. Jeder nimmt sich 2 vor. 2, in die er sich investiert. 2, für die er betet, vielleicht auch mal eine Nacht durch. 2, die er zu Hause besucht. Die er fragt, sag mal, ich habe gehört, du hast gerade so ein bisschen echt Ärger. Woran liegt das? Kann ich dir helfen? Wir machen es anders. Wir sagen, oh, du hast aber ein paar Fehler gemacht. Also, Bitte mach die nicht wieder. Hand aufs Herz, wer von uns macht gerne Fehler? Ich nicht. Ich habe zwar gelernt, mit Fehlern zu leben, weil ich in meinem Leben unendlich viele gemacht habe, aber ich mache sie nicht gerne. Ich würde mir wünschen, keine zu machen. Ich würde es mir sogar sehr wünschen, keine zu machen, aber ich mache welche. Und das Schönste waren die Augenblicke, wo ein Bruder, wo eine Schwester zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich merke gerade, du hängst irgendwie durch. Du machst mehr Fehler als normal. Wie kann ich dir denn helfen? Und das sind die Augenblicke, wo gejüngert wird, wo nicht der Kopf gewaschen wird, sondern die Füße gewaschen wird. Wo man sich vor dem anderen niederbeugt, der vielleicht der größte Halotri ist und dem ich schon etwas 5 Jahre lang gesagt habe. Aber jetzt habe ich es endlich kapiert. Sagen nutzt nichts. In Arm nehmen, helfen und sagen, komm, wir machen mal was gemeinsam. Das nutzt. Ich kann mich erinnern, wir waren frisch verheiratet und wir haben echt Pech gehabt. Die neue Waschmaschine, die wir zur Hochzeit geschenkt gekriegt haben, war 2 Tage nach Garantie kaputt. Damals gab es 1 Jahr Garantie. Das Auto, das wir uns mühsam zusammengespart hat, okay, man kann sagen, das hat nur 500 D-Mark gekostet, hat aber nur 3 Monate gehalten. Das Auto, das wir dann noch mühsamer zusammengespart haben und 2000 D-Mark gekostet hat, hat auch nur 1/2 Jahr gehalten. Und so könnte ich es fortzählen. Alles, was wir uns irgendwie angeschafft haben, ging vor der Zeit kaputt. Das war eine Zeit, wo ich mich sehr stark in meinem Leben mit dem Thema Segen und Fluch auseinandergesetzt habe. Und irgendwann habe ich zu meinem Pastor gesagt, ich habe das Gefühl, wir haben einen Fluch in unserem Leben. Ich habe ihm vergeben, aber mein Pastor hat damals zu mir gesagt, ich glaube das nicht, ich glaube einfach nur, dass du menschliche Fehler machst. Das hat mir nicht geholfen. Ein paar Monate später kam ein alter Mann aus der Gemeinde auf mich zu und sagt, ich habe beobachtet, ihr habt echt immer Unglück. Kann es sein, dass ihr einen Fluch auf eurem Leben habt? Ich habe gesagt, das habe ich schon lange gedacht, aber unser Pastor meint, nee, ich mache Fehler und ich weiß nicht, welche Fehler ich mache. Dann sagt er, ach, ist doch egal, lass uns doch einfach nur mal beten. Und dann sind wir auf die Knie gegangen und haben eine Stunde gebetet. Und dann hat er ein Bild gehabt, wie ein alter, zerlumpter Mann vor uns steht und immer die Hand nach uns ausstreckt. Und wie im Laufe des Gebets dieser Mann sich umgedreht hat und wegmarschiert ist. Soll ich euch was sagen? Ich glaube, die Waschmaschine, die ich jetzt habe, habe ich 22 Jahre. Und alles, was ich eigentlich besitze, hat lange gehalten. Da ist was passiert, weil einer gesagt hat, wir wischen das mal nicht weg, wir kümmern uns mal intensiv darum. Wie schnell nehmen wir eine Brille auf? Der ist so. Ja, warum? Weil er immer so ist. Wie oft haben wir das dem erzählt? Wollen wir heute mal beschließen, Jünger zu machen? Und zu sagen, ich nehme mal jemand, der mich schon lange nervt, in Arm und sagt, wollen wir mal herausfinden, wie ich dir was Gutes tun kann? Jünger machen, nicht nur Christen sein. Ich weiß, dass ihr das alle kennt. Ich kenn's auch. Aber es redet jetzt mal darum, das in die Praxis umzusetzen. Oder? Was wir brauchen, sind Daten und nicht nur Glaubensbekenntnisse. Ich glaube, wir sollten anfangen, das Evangelium zu leben. Wir sollten anfangen, Kirche zu sein und nicht nur in die Kirche zu gehen. Ich glaube, wir sollten anfangen, und damit schließe ich. Ihr merkt, die Predigt war mal gar nicht so lange, wie ihr es von mir gewöhnt seid. mit den Worten des heiligen Franziskus. Und er hat gesagt, predige immer das Evangelium und wenn notwendig, benutze dabei Worte. Wollen wir uns das aufs Herz schreiben? Wir wollen das Evangelium predigen, zur Not auch mit Worten. Lieben, kümmern, den Arm nehmen, beten, Herzen, lachen, ein Bierchen trinken. Alles, was den anderen gut tut. Vielleicht fangen wir mit dem Letzten an, das fällt am leichtesten. Aber wir wollen das andere nicht vergessen, okay? Jesus, hilf, dass wir alle, ich einschließlich, in die Praxis gehen und dass dieses Wort heute uns hilft, etwas in der Praxis umzusetzen. Hilf uns aber auch, dass wir kein schlechtes Gewissen haben über die Vergangenheit oder über Dinge, die gelaufen sind. Hilf uns, dass wir vergessen, was hinten ist. Hilf uns, dass wir ausstrecken uns nach dem, was vor uns ist. Wir wollen dein Reich bauen. Schenke jedem von uns diese zwei Leute, in die er sich investieren kann. Und schenke uns Gnade und Kraft, dass wir es auch wirklich tun. Amen.